Herzlich willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Wahlen in Ecuador. Belén Díaz im Gespräch über die aktuelle Situation. Das ist das Thema der kommenden halben Stunde. Am 14. April fanden in Ecuador Wahlen statt. Die Stichwahl gewann der amtierende Präsident Noboa, der seit der Auflösung des Parlaments im Jahr 2023 im Amt ist. Noboa konnte sich gegen Luisa González durchsetzen, die in der Stichwahl rund 44% der Stimmen erhielt. Allerdings gibt es Zweifel an der Echtheit des Wahlergebnisses. Mehrere Staaten, darunter Mexiko, haben die Wahl nicht anerkannt und auch verschiedene unabhängige Organisationen sprechen von Wahlmanipulationen. Die Lage in Ecuador ist schwierig. Neben einer Kriminalitätskrise, gegen die die aktuelle Regierung unter Missachtung der Verfassung hart vorgeht, steckt das Land auch in einer anhaltenden Wirtschaftskrise. Radio Korax sprach mit Belén Díaz, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin, über die Wahl und die aktuelle Situation in Ecuador.
Bevor wir einen Blick auf die Wahl werfen oder auf die Kriminalität, die gerade passiert, magst du uns denn die Präsidentschaftskandidaten kurz vorstellen?
Ja, das kann ich gerne machen. Es ist gerade eine schwierige Wahl zu erklären, weil erstmal gesagt werden muss, dass die Bedingungen, in denen diese Wahl stattgefunden hat, antidemokratisch waren. Was heißt das konkret? Der jetzige Präsident, der Sohn vom Bananenkönig, er hätte an sich nicht kandidieren können, weil er seine Amt hätte an die Vizepräsidentin sozusagen weiterleiten müssen, um eine Beurlaubung zu haben für die Wahlkampagne. Das hat er aber tatsächlich nicht gemacht und deswegen war diese Wahl von Anfang an schon angeprangert worden von verschiedenen sozialen Bewegungen und linken Bewegungen, sowohl in Ecuador als auch außerhalb. Nicht nur ist Daniel Noboa der Sohn von diesem Bananenexporteur, sondern er gehört einer ökonomischen Gruppe, aus dieser Familiengruppe, die man sich so vorstellen soll als eine oligarchische Familie, eine der reichsten Lateinamerikas. Und er vertritt eine extrem rechte Weltanschauung, die nicht nur in Ideen zu erkennen ist, sondern auch in Taten. Zum Beispiel im Dezember gab es einen Skandal, weil 4 afroecuadorianische Kinder ermordet wurden von der Staatsgewalt, also von den repressiven Kräften des Staates, meine ich. Und das muss man sich in einem Kontext vorstellen, in denen sowohl die Geschäfte des Präsidenten um diese ansteigende Mordrate zusammenhängen. Dazu will ich kurz erklären, was damit gemeint ist. Und zwar, diese ökonomische Gruppe schmuggelt Kokain in den Bananenexportationen nach Europa. Das ist das Ergebnis einer Investigation, einer Forschung von einem sehr renommierten investigativen journalistischen Verband in Brasilien. Und diese Forschung ist kurz vor der Wahl rausgekommen. Und obwohl das ein Skandal war, zu wissen, dass der jetzige Präsident in Ecuador an sich ein Narko-Akteur ist, wurde das von den hegemonialen Medien in Ecuador gar nicht angesprochen. Das ist damit gemeint, wenn wir von einer undemokratischen Wahl in diesem Sinne sprechen, weil nicht mal die minimalsten demokratischen Garantien für eine sozusagen normale Wahl im Kontext Ecuadors da waren.
Spannende Einblicke, die du uns gerade gibst. Wenn wir noch mal kurz die Stichwahl ansehen, in diese entschied Daniel Noboa mit 56% für sich. Das ist ungewöhnlich, da bei der ersten Wahl die beiden Kandidaten bei knapp 44% waren. Zunächst die Frage, wie erklärst du dir dieses drastische Ergebnis?
Genau so wie du sagst, das hat uns alle gewundert, weil sogar die Surveys vor der Wahl, auch die in Auftrag gegebenen von der Regierung selbst, nicht mit einer solchen Differenz gerechnet haben. Das heißt, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen sozusagen. In der ersten Runde war der Unterschied zwischen Daniel Noboa und der linksgerichteten Kandidatin González nicht mal 0,20%. Und dieser Unterschied von über 10 Punkte in der Stichwahl ist auf jeden Fall merkwürdig. Und das wurde mittlerweile jetzt, dass wir fast 2 Wochen nach der Stichwahl sind, von verschiedenen auch Forschungsinstituten und Gremien, von Juristen und so weiter und so fort, auch von verschiedenen Institutionen außerhalb Ecuadors analysiert, und es gibt tatsächlich verschiedene statistische Anomalien. Das heißt, es gibt eine Reihe von Unregelmäßigkeiten in dem Prozess von den Wahlbezirken selbst, wo die Stimmzettel ausgezählt wurden, bis zu dem Ort, wo diese Wahlunterlagen digitalisiert werden. Und es gibt viele Wahlunterlagen, die ohne Unterschrift gekommen sind. Es gibt viele Unregelmäßigkeiten in dem Sinne, die auch zum Teil nicht verständlich sind, weil es in Provinzen, wo die linksgerichtete Kandidatin in der ersten Runde sogar mit großem Abstand gewonnen hat, in der Stichwahl hat sie Stimmen sogar verloren. Und das lässt sich nur aus einem zweiten Element erklären, den ich gerne auf den Tisch bringen will, und zwar nochmal diese autoritären Bedingungen. Es gab einen Ausnahmezustand, der sehr kurzfristig am Tag vor der Wahl vom Präsidenten Noboa verhängt wurde. Und das ist der 9. Ausnahmezustand, seitdem Noboa 2023 gewählt wurde. Und das heißt konkret, dass die Bevölkerung in konkreten Provinzen keine politischen Rechte mehr hatte und ihre Freiheiten wurden eingeschränkt. Sowohl Bewegungsfreiheit als auch Versammlungsfreiheit, Briefgeheimnis und verschiedene Möglichkeiten, überhaupt einen Wahlprozess in Ruhe und in Frieden durchführen zu können. Und das zählt dazu, als abgesehen nur jetzt vom Wahlprozess, zu dem Panorama und zu der Stimmung der Angst, die es in Ecuador herrscht, weil wir seitdem Noboa Ecuador in einem internen Kriegszustand offiziell per Erlass erkundet hat, eine zunehmende Militarisierung überall im Land sehen, sowohl in verarmten Stadtvierteln an der Küste als auch mittlerweile überall. Und das muss man sich so vorstellen, dass es eine Stimmung der Angst und der Einschüchterung und der zunehmenden Militarisierung auch einen Einfluss hatte auf den Wahl, auf diese Wahlen. Deswegen wird aus verschiedenen Ecken und von verschiedenen Bewegungen ein strukturellen Wahlbetrug angeprangert, der darüber hinausgeht, dass es Manipulationen von Akten gab und gerade den Finger darauf zeigt, dass die allgemeinen Bedingungen von diesem Prozess, aber auch von der Situation im Land besorgniserregend ist.
Viele Recherchen, da würde ich dir recht geben, äußern sich diesbezüglich und werfen Korruption in den Raum bzw. Korruption vor. Wenn wir darauf blicken, wer die Wahl anerkannt hat und wer nicht, die USA hat direkt die Wahl anerkannt, genauso wie die Europäische Union, Claudia Steinbaum aus Mexiko, die Präsidentin Mexikos, und Kolumbiens Präsident Gustavo Petro haben diese nicht anerkannt. Da stellt sich mir die Frage, was sind denn die Aussichten für eine Aufarbeitung, eine juristische Aufarbeitung der Stichwahl? Wie aussichtsvoll ist eine Aufarbeitung?
Wie du sagst, das, was in Ecuador passiert, darüber hinaus, dass die Details kompliziert sind und gerade, dass es manchmal auch kompliziert ist zu übersetzen, nicht nur im sprachlichen Sinne, sondern im politischen Sinne, was gerade in Ecuador passiert, weil diese Radikalisierung der rechten Regierung, diese Militarisierung, diese zunehmende Mordrate, das ist ein Prozess, der sehr schnell vonstatten ging. Und deswegen meinte ich am Anfang des Interviews, dass es schmerzhafte Zeiten sind, weil viele Familien, viele normale Menschen, viele Jugendliche, viele ArbeiterInnen einfach auch nicht verstehen, wieso Ecuador, was ein Land ist, das zu den sichersten Lateinamerikas, wie es vor 7 Jahren galt, heutzutage das gefährlichste Land ist. Und ich sage das, weil diese geopolitischen Verhältnisse, die du genannt hast, auch vor diesem Hintergrund verstanden werden mussten. Sowohl die Mitte-Links-Präsidentin in Mexiko, Claudia Sheinbaum, und Gustavo Petro, auch aus einem linksgerichteten Lager in Kolumbien haben zu Recht, und das war eine richtige Positionierung, nicht direkt die Wahlergebnisse anerkannt, weil gerade diese Unregelmäßigkeiten immer noch heute, zwei Tage vor den Wahlen, aber kurz am Anfang, also am 14. April, noch viele offene Fragen, nicht nur im linken Lager, sondern allgemein auch in liberalen, demokratischen Kreisen in Ecuador und außerhalb offen ließen, also Fragen offen ließen. Und da zeigt sich, was für Interessen auch im Spiel sind. Während diese linke Regierungen die Wahlergebnisse als zweifelhaft anprangern, erkennen die USA sofort die Ergebnisse an. Da fragt man sich, warum. Und wie ich davor erklärt habe, es gibt Geschäfte, die gerade im Spiel sind. Wir wissen schon, dass Lateinamerika historisch auch zu den Zeiten der Diktaturen im 20. Jahrhundert als Hinterhof von den USA galten. Und das ist jetzt nicht nur symbolisch, nicht nur rhetorisch, das ist mit Blut verbunden. Also Menschen, die sich, wie vielleicht viele von uns, viele, die auch zuhören, engagieren in verschiedenen sozialen Initiativen, linken Projekten, verschiedene Projekte, in denen man einfach will, dass die Welt schöner wird für alle, die wurden einfach nach unten gebracht. Und das ist heute in Ecuador auch der Fall. Ecuador ist nicht mehr nur der Hinterhof von den USA, sondern, und das ist nicht übertrieben zu sagen, eine Opferzone. Dieser Fall, den ich erwähnt habe von den vier Kindern, ist ein Fall, was uns alle noch in tiefer Trauer hält, weil es vier afro-ecuadorianische Kinder waren, die in einem armen Viertel in Guayaquil in Ecuador vom Militär Racial Profiling hatten und danach verschwunden wurden, verschwunden in Anführungsstrichen natürlich, weil kurz danach, nur weil Kollektive, die antirepressive Politik vorantreiben und so weiter und so fort, sich mobilisiert haben, wurde auch bekannt gegeben, dass diese Kinder von den repressiven Kräften des Staates gekidnappt wurden und danach ermordet. Vorgestern sogar haben ein paar Militär davon bekannt gegeben, they confessed, dass die Kinder auch gefoltert haben. Das heißt, die Verhältnisse in Ecuador ähneln die Verhältnisse aus diktatorialen Zeiten. Und deswegen sind wir alle besorgt. Und deswegen ist es auch wichtig gerade, sich die Situation genau anzuschauen, weil es nicht mehr nur um einen Kampf zwischen links oder rechts oder wer der beste Kandidat gewesen wäre, ob die linke Kandidatin und was auch immer, sondern es geht um mindeste demokratische Verhältnisse gegen Autoritarismus, pur und dur. Und das ist gerade das, was auch mit zum Beispiel Geschäfte der Erdölförderung, der Bergbauindustrie verbunden ist. Und da spielen auch zum Beispiel kanadische Firmen, aber auch US-Firmen eine große Rolle, weil je mehr Ecuador zu einem Territorium wird, wo sozusagen auch wo es egal ist, ob zum Beispiel Kinder dann für narkodeliktiven Banden rekrutiert werden können, wo es nicht mehr wichtig ist, ob demokratische Rechte und grundlegende Freiheiten respektiert werden, desto mehr Profit sie machen können. Und das ist auch gerade das Panorama, was alles komplizierter macht, weil es nicht nur um diese Wahlen geht, sondern um die jetzt vier Jahre, die vor uns stehen, wo sich diese autoritären Maßnahmen vertiefen werden.
Du sprichst jetzt gerade schon sehr aktiv für die Bevölkerung. Da würde ich ein, zwei Zahlen reinbringen. Die Todesrate in Ecuador liegt gerade bei knapp 40 pro 100.000 Personen. Und das ist die höchste Rate, wie du schon gesagt hast, in Südamerika. Zum Vergleich vor Nebor lag die Rate bei 47 Personen pro 100.000. In Deutschland, nur als Kontrast, liegt die Zahl bei 0,8 pro 100.000. Du hast die Stadt Guayaquil angesprochen. Dort gibt es, die ja mehrmals in Schlagzeilen zu Wort kommen, dort liegt in gewissen Stadtteilen die Mordrate sogar bei 114 pro 100.000 EinwohnerInnen. Du hast schon das kritisiert, das angesprochen. Ich würde ein wenig zu den Gründen kommen wollen, wenn wir jetzt darüber reden. Die wird ja immer angenannt als, es gibt zu wenig Arbeitsplätze. Leute, wie du es auch angesprochen hast, die Nachkurs kommen quasi in die Viertel und nehmen sich die Personen, geben den Personen keine Möglichkeit. Nimm uns mal mit in die Viertel. Wie entsteht die Situation und warum wohl so viel Erdöl, hast du erwähnt, Bananen, so viele Sektoren, die wichtig sind in Ecuador, wieso gibt es doch so viel Arbeitslosigkeit und wieso ist der Einfluss von Narcos so groß?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil es dadurch auch klar wird, dass das Szenario sehr kompliziert ist. Zwei Stichwörter als Anfang. Neoliberale Kürzungen, die erleben wir auch in Deutschland, wenn im sozialen Sektor gekürzt wird, während es für Krieg einfach immer mehr und mehr und mehr investiert wird. Und das ist ein globales Phänomen gerade. Heutzutage sind die Ausgaben für Krieg viel höher denn je. Und das ist in Ecuador auch, hat andere Maßnahmen, weil, wie ich vorher gesagt habe, geht es darum, Opferzonen zu kreieren. Das heißt, dass es Körper gibt, die wegwerfbar sind und Körper, die es erlaubt ist, zu leben. Und gerade da kommt alles zusammen. Wenn du meinst, okay, wie sieht die Realität aus in so einem Viertel? Deswegen bringen wir aus den sozialen Bewegungen und aus Initiativen, wo wir organisiert sind, auch immer wieder diesen Fall, der noch nicht aufgeklärt ist von den Kindern im Dezember, weil es nicht ein Einzelfall ist. Das ist sozusagen ein Fall, der sehr schmerzhaft war, weil es kleine Kinder waren, die Fußball gespielt haben in so einem Viertel. Das kann man sich so vorstellen. Die spielen da Fußball, die sind da glücklich, die sind 11, 14 Jahre alt und haben nichts anders gemacht, als schwarz zu sein. Und deswegen wurden sie dann in diesem großen Kontext der Militarisierung und der Kriegsführung seitens der Regierung einfach die wurden profiliert und dann wurden sie gekidnappt. Und weil die Mütter auch aus den ärmsten Teilen der Bevölkerung kommen, gab es am Anfang nicht wirklich viel Aufmerksamkeit für den Fall, bis die Kinder mehr als 10 Tage verschwunden waren. Und das ist, wie gesagt, ein Fall, der mediale Aufmerksamkeit irgendwann gewonnen hat und auch nur in alternativen Medien und so wie jetzt zum Beispiel in diesem Radio, wo wir gerade sind. Und deswegen ist diese Art von Arbeit auch so wichtig, weil man auch so eine Gegenstimme erheben kann, wenn in den großen medialen Konzernen zum Beispiel diese Fälle gar nicht berücksichtigt werden. Und das beeinflusst wiederum dann Ergebnisse von Wahlen, wenn Menschen dann nicht merken, allgemein in der Bevölkerung, dass das, was in diesen Vierteln passiert, auch mit den Geschäften vom jetzigen Präsident aus einer extrem rechten Partei in Ecuador zum Beispiel, zusammenhängt. Das sage ich, weil um sich Gewalt vorzustellen, um diese Zahlen, die du gut genannt hast, die schrecklich sind, also wenn man sich vorstellt, 114% ist diese Todeszahl, das ist ein Leben, was gar nicht mehr zumutbar ist. Da hat jeder natürlich Angst. Und das ist gut zu verbinden mit dem, was ich davor meinte, von dieser Stimmung der Angst. Es geht nicht nur es geht um eine Angst zwischen Leben und Tod. Und das muss so gesagt werden, weil das, was in Ecuador gerade passiert und was sich vertiefen wird, wenn diese Wahlergebnisse so weiter bestätigt bleiben, wie es gerade ist, und das wird leider so der Fall sein, weil es einfach nicht genug Kraft gibt aus dem linken und demokratischen Lager, um überhaupt gegen so ein autoritäres Regime zu kämpfen. Was vor uns steht, ist einfach eine sehr traurige Zeit, eine sehr düstere Zeit und eine Zeit, in der viel mehr internationale Solidarität gebraucht wird. Weil ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass Ecuador heute schon unter einem Militär-Zivilregime leidet und es wird sich es wird einfach bergab gehen, wenn es nicht genug Gegenstimmen auch außerhalb des Landes gibt, die deutlich zeigen, wie antidemokratische Mechanismen sich einfach verbreiten, vermehren und plötzlich sehr schnell zum Normalzustand werden.
Abschließend würde ich noch kurz einen Blick werfen auf die Situation in den Gefängnissen, weil die ist äußerst prekär. Nach einer Recherche oder Angaben des Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, kurz CDH, sind im Jahr 2023 89 Häftlinge getötet worden in Gefängnissen. Angehörige beklagen Willkür und katastrophale Bedingungen und im Gegensatz dazu sind die hohen Mordraten. Wie schätzt du die Situation in den Gefängnissen ein, beziehungsweise wie katastrophal sind diese Bedingungen in den Gefängnissen?
Die sind, ja, mir fehlen sogar die Worte, sind katastrophal, wie du gesagt hast. Die sind wirklich es geht um eine Entmenschlichung. Ich habe vorher vergessen zu sagen, als ich erklärt habe, dass der Ausnahmezustand in den Provinzen verschiedene Freiheiten, von Bewegungsfreiheit bis zur Versammlungsfreiheit ausgeholt hat, habe ich auch vergessen zu sagen, dass er in den Wahlen Noboa auf eine autoritäre Art und Weise auch den Häftlingen verbietet hat zu wählen. Das heißt, die konnten nicht mehr wählen. In allen Gefängnissen wurde es verboten. Und das ist auch ein Einschnitt, noch eins mehr von den vielen Einschnitten im basic demokratischen Rechte, die man hat. Und also mir fehlt sogar die Zeit, um dann die Liste aufzuführen, was alles noch gesagt werden könnte in dem Sinne. Aber das erstmal zu den Gefängnissen. Und was auch zu dieser Entmenschlichung bringt, ist, dass es innerhalb den Gefängnissen auch schreckliche Inszenierungen vom Tod gibt. Das sind wirklich harte Bilder, die dann in sozialen Medien zu sehen sind, wie Häftlinge ohne Kopf, also so solche Bilder. Und es ist sehr roh, also es ist sehr schwierig, über solche Verhältnisse zu sprechen, aber es ist zu einem Ausmaß gekommen, was sich in Worte kaum fassen lässt, weil es einfach, wie ich vorher gesagt habe, mittlerweile in Ecuador die Linie klar ist, welche Leben zählen, welche Leben nicht und wo es härter mit Manovura, also so mit harter Hand, gegen die vorgegangen wird. Bei der Wahlkampagne eine Woche vor der Stichwahl hat Noboa sich jemand aus den USA geholt, aus einer paramilitärischen Firma, und zwar Eric Prince. Er ist der Gründer von Blackwater, was eine paramilitärisches Unternehmen ist, das in Irak und Afghanistan auch tätig war. Und diese Bilder waren gruselig. Er hat so ein Kommando angeführt von ecuadorianischen Polizisten und Militär, über 600 Menschen, die dann in arme Viertel reingingen, Menschen sich aus Häusern willkürlich rausschnappten, um gerade Werbung zu machen für Noboa. Das alles ist natürlich nochmal antidemokratisch. Das ist nicht nur illegitim, sondern total illegal. Aber das sind Sachen, die in Ecuador passieren. Und deswegen sagen wir, dass es ein struktureller Wahlbetrug gibt, weil alles dazu geführt hat, dass es einfach egal ist, ob etwas legal oder nicht legal ist. Und dieser Mensch, der einfach so ein Söldner ist, ein Mörder, wurde benutzt, sein Image, um sozusagen von der rechten Regierung zu zeigen, wie am besten diese Sicherheitskrise gelöst wird. Und das sind sehr harte Mechanismen der Macht, gegen die wir uns von unten, gegen die wir kämpfen müssen, weil wir wieder zeigen müssen, dass gegen Angst, gegen Prekarität, gegen Arbeitslosigkeit nicht mehr Sicherheit, mehr Militär, mehr Waffen die Lösung sind, sondern mehr Arbeit, mehr Solidarität, mehr Austauschorte, wo Kinder wieder einfach friedlich spielen können, wo von kleinen Initiativen hier aus zum Beispiel auch sich mit Initiativen in den Vierteln in Lateinamerika und in diesem Fall in Ecuador verbunden werden kann. Also es gibt auch eine Seite der Hoffnung gerade in dieser großen Krise, weil wir auf der anderen Seite, auf dem rechten Lager, nur sehen, wie die Antwort Tod, mehr Militarisierung, mehr Waffen ist. Und von unserer Seite muss die Gegenantwort sein, nein, so geht es nicht weiter, weil Menschen leiden, die unschuldig sind.
In Fokus International bei Radio Dreieckland hörtet ihr Wahlen in Ecuador. Ein Gespräch mit Belén Díaz, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin, geführt von Radio Korax Halle.